Potsdam hat es wieder getan. Unsere Heimatstadt ist ja bekannt für seinen Olympiastützpunkt am Luftschiffhafen. Da waren wir auch schon das ein oder andere Mal hier. Dort wurden in den letzten Jahren auch immer wieder Spitzensportler geformt.
Ja, und zwar Sportler, die sich in Potsdam auf große Turniere vorbereiten und mit Titeln oder sogar Olympiamedaillen wiederkommen.
So auch jetzt. Unser Gast ist aus Italien von seinen ersten Olympischen Winterspielen wiedergekommen mit gleich 2 Goldmedaillen.
Er ist Bobanschieber und gemeinsam mit seinem Pilot Johannes Lochner in einem Affenzahn durch den Eiskanal gedüst.
Getragen von Schweiß, Tränen und Emotionen ist er keine 2 Wochen später zu Gast bei uns. Herzlich willkommen im Podcast Olympiasieger Georg Fleischhauer.
Yeah, Potsdam Platte, das, was Potsdam hat, was Potsdam hatte. Potsdam Platte, Potsdam Platte, wir sind Kinder aufgewachsen zwischen Potsdam Platte.
Es ist eine Premiere im Jahr 2026. Nicht nur, dass wir das erste Mal in diesem Jahr endlich wieder draußen sitzen, sondern wir haben auch noch einen Mann bei uns im Podcast zu Gast, der, glaube ich, gerade in den Wochen seines Lebens ist. Georg Fleischhauer war nämlich knapp 1,5 Wochen noch in Italien unterwegs bei den Olympischen Winterspielen und ist jetzt zurück in Potsdam, da wo er herkommt, mit 2 Goldmedaillen im Gepäck. Georg, erstmal schön, dass du den Weg, ja, eigentlich haben wir den Weg zu dir gefunden, zur Bob-Anschiebestrecke am Luftschiffhafen. Moin und Glückwunsch erstmal.
Ja, danke schön. Und das ist wirklich echt richtig gut, hier in der Sonne zu sitzen und jetzt sich ein bisschen zu unterhalten.
Ja, also auch erstmal von mir herzlichen Glückwunsch und natürlich die ganz offensichtliche Frage: Wie fühlst du dich gerade? Wie geht's dir jetzt nach diesen grandiosen 2 Siegen, die du eingefahren hast?
Ja, an sich sehr gut, bis auf, dass ich erstmal letzte Woche natürlich krank geworden bin, nachdem dann der ganze Druck weg war. Und diese 2 Goldmedaillen, die sind aber immer noch nicht so ganz im Kopf angekommen, beziehungsweise was da überhaupt passiert ist in Italien in diesen 1-2 Wochen, da denkt man immer noch mal in manchen Momenten drüber nach und lässt das so Revue passieren und ist immer noch alles ein bisschen surreal, aber ich denke, das kommt jetzt in der nächsten Zeit.
Du bist, das haben wir gerade im Vorgespräch schon geklärt, Jahrgang 1988, dementsprechend schon, ich glaube 37 jetzt, ne? Wirst 38 in diesem Jahr und es waren deine ersten Olympischen Spiele. Man denkt ja bei Sportlern immer, ja, die sind mit 18 dann bei Olympia und so bis 38, 39, 40, dann ist vorbei. Bei dir waren es jetzt die ersten Spiele und du hast gleich abgesahnt. Wie fühlt sich das für dich an eigentlich? Fühlst du dich wie so ein Spätzünder gerade oder bist du in der Blüte deines Lebens?
Ja, das auf jeden Fall. Das habe ich mich aber sogar schon damals gefühlt als Spätzünder, als ich mit 21, 22 dann bei meiner ersten Leichtathletik-WM war, weil ich auch relativ spät nochmal die Disziplin gewechselt hatte, weil vorher mit 18 lief das gar nicht so. Da war nicht abzusehen, dass ich mal mit dem Sport irgendwie, dass ich das professionell mache, dass ich da Chancen habe, bei Olympia teilzunehmen, geschweige denn eine Medaille zu gewinnen. Und das kam dann auch erst später. Und jetzt natürlich mit dem Wechsel, ich glaube mit 31 habe ich dann zum Bobsport gewechselt, also auch wieder sehr spät. Und jetzt hat das auch ein bisschen gedauert, bis man sich da etabliert hat und eben das endlich geschafft hat, auch in so ein gutes Team. Und jetzt tatsächlich dann bei den Spielen das erreichen konnte, das, ja, macht mich auch immer noch sprachlos.
Du hast jetzt gerade schon angesprochen, du bist relativ spät erst zu dem Sport gekommen. Wie kommt man zum Bobsport? Was war deine Entscheidung oder dein Gedankengang, zu dem Sport zu wechseln und dann schlussendlich auch deine Karriere da fortzusetzen?
Also ich habe schon früher gesehen, wie andere Trainingskollegen, Leichtathleten zum Bob gewechselt sind und wusste auch, dass das so eine übliche Variante ist. Also ich glaube 90% oder so von uns in Deutschland jedenfalls waren vorher Leichtathleten, egal welche Disziplin jetzt, aber das ist natürlich dann, wenn du einfach schon ein gewisses Gewicht hast und schnell laufen kannst, dann bist du schon relativ gut geeignet, wenn du das dann auch technisch hinbekommst, weil du halt schon anders laufen musst als im normalen Sprint zum Beispiel. Aber am Ende war es so, dass mich dann ein Trainer gefragt hatte aus dem Bobsport, ob ich das nicht mal probieren möchte, weil er von einem anderen Trainer gehört hat, dass ich mich vielleicht dazu eignen könnte. Und dann dachte ich halt, okay, gut, ich war auch gerade an einem Punkt in der Leichtathletik, wo ich nicht mehr so richtig wusste, lohnt sich das noch, mache ich weiter, höre ich es auf, was soll ich machen? Und da kam das irgendwie zum perfekten Zeitpunkt, diese neue Sportart, neue Herausforderungen und einfach zu gucken, ob das irgendwie funktionieren kann.
Wir müssen jetzt mal, wir haben es in der Anmod, also vor dem Intro, das hast du noch gar nicht gehört, weil wir es auch noch gar nicht aufgenommen haben, mal kurz transparent sein, haben wir erklärt, dass du im Bobsport jetzt gewonnen hast. Du bist Bob-Anschieber. Wir müssen mal für all diejenigen, die vielleicht vom Bobsport gar nicht so eine Ahnung haben, kurz mal erklären, wie funktioniert der Bobsport? Also nehmen wir uns mal gerne von der Startlinie bis zur Ziellinie mit. Was machst du als Anschieber?
Also beim Bausport grundsätzlich, bei Männern jedenfalls, hat man einen Zweierbob und einen Viererbob. Also einmal mit zwei Leuten, einmal mit vier Leuten. Der eine, der da ganz vorne sitzt, ist dann immer der Pilot, der auch lenkt. Und der hat dann eben entweder ein oder drei Leute noch hinten dabei, die ihm helfen, das Gerät, den Schlitten am Anfang zu beschleunigen. Möglichst gut natürlich, weil der Start sehr, sehr wichtig ist. Da kann man schon mal sich einen guten Vorsprung rausholen und dann auch mitnehmen in die Bahn. Und ansonsten sind wir dann hinten drin im Prinzip auch Ballast. Du brauchst eben ein gewisses Gewicht, weil du hast gewisse Gewichtslimits, wo du dann drin sein musst. Und ja, und am Ende muss man dann bremsen. Jedenfalls der ganz hinten sitzt. Was ich jetzt aber auch jeweils war im Zweier und Vierer, so nach der Ziellinie. Auf manchen Bahnen auch manchmal ein bisschen tricky und auch wichtig, dass man das richtig macht, weil es sonst auch gefährlich werden kann. Von daher, ja, ist sehr vielseitig. Und man hat da eben diese Komponenten Athletik, ne, am Start, dann das Fahrerische, was den Piloten angeht, und eben dieses Materialthema, das Technische, wo man auch viel tüfteln und basteln muss und kann. Und das macht das echt sehr vielseitig und interessant.
Ich dachte ja immer, dass ihr beim Bobsport, ich wusste, dass es gerade hier in Potsdam auch Anschieber gibt. Ne? Ihr habt hier so eine Anschiebestrecke, auf der wir übrigens gerade sitzen. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber ich dachte immer, ihr schiebt einfach an und dann lasst ihr euch einfach ein bisschen ausfahren und fahrt der Strecke nach. Mir war das bis vor kurzem, muss ich zugeben, gar nicht bewusst, dass da auch gelenkt wird. Dementsprechend, du bist mit Johannes Lochner im Bob gewesen. Der war der Pilot und der hat eine traumhafte Karriere dann quasi mit diesen letzten beiden Rennen mit dir gemeinsam hingelegt. Was denkst du denn eigentlich über ihn? Ist er auch so das größte Puzzlestück in diesem Erfolg? Oder sagst du, nee, das ist schon ein Teamding und da habt ihr alle gleich viel dran verdient?
Ja, natürlich ist er da unheimlich wichtig, weil er ist der Teamchef, er hat viel, muss viel organisieren und natürlich das Lenken, was eben wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und das hat man jetzt auch in Cortina gesehen, wo die Spanne sehr groß war an verschiedenen Fahrlinien, die man fahren kann. Und er das halt vom Gefühl her einfach am allerbesten hinbekommen hat und die anderen deswegen auch vor Rätsel gestellt hat, warum sind wir so schnell. Aber ich glaube, es war einfach sein einzigartiges Gefühl für die Bahn und fürs Fahren, was er eben da unter Beweis stellen konnte. Auf anderen Bahnen ist es relativ einfach, da gibt es dann eine Linie, die man fährt, ein Kochrezept, so musst du fahren, dann bist du schnell fertig. Und der das am besten hinkriegt und am besten irgendwie auswendig lernen kann oder am perfektionistischsten ist und am meisten Übungen hat vielleicht, der fährt dann da eben am schnellsten. Und in Cortina hatten wir eben gar nicht so viele Fahrten, so viele Trainingsfahrten vorher. Und da kam es dann eben wirklich auf das Gefühl an. Und das war auch meine Hoffnung ganz am Anfang, dass das ihm einfach liegen könnte. Weil das war in Peking vor 4 Jahren auch schon so. Nur da hat es eben am Start bei ihm gefehlt. Und dann hat es eben einfach nicht gereicht. Und deswegen ist es natürlich auch, sind wir natürlich hinten drauf auch sehr wichtig, weil ohne den Start geht es eben auch nicht. Und das war ja der Unterschied. Er war halt immer der ewige Zweite hinter Francesco. Und als ich dann dazu kam, haben wir das geschafft, einfach ein bisschen umzudrehen. Und dadurch habe ich eben auch relativ viel Aufmerksamkeit bekommen, weil das ja dann relativ offensichtlich ist, was der Unterschied ist und wer den Unterschied macht. Und das war jetzt eben auch mein Ziel in Cortina, dass ich mir gesagt habe, ich will der Unterschied sein, warum Hansi jetzt gewinnt und nicht in Anführungsstrichen nur Zweiter wird. Und das ja, ist natürlich auch ein gewisser Druck, wenn du dann, wie gesagt, mit 37 bei den ersten Spielen bist und dann aber auch gleich den Anspruch hast zu gewinnen. Das war schon heftig, aber wir haben dem einfach standgehalten und unser Ding gemacht und das, ja, ist der Wahnsinn.
Und das habt ihr auch grandios geschafft. Wie, für alle, die da auch nicht drinstecken, wie schnell werdet ihr denn dann so? Also wenn ihr, du das gerade auch angesprochen hast, dass da Leute sich gefragt haben, wie konntet ihr überhaupt dann so schnell werden und so schnell sein? Von wie viel Kilometer die Stunde reden wir hier?
Also ich weiß jetzt gerade nur im Zweier, da hatten wir 135 km/h. Das war auch mit Abstand die schnellste Geschwindigkeit in der Konkurrenz. Ich glaube, die anderen waren alle so 1 km/h dahinter. Im Vierer ist es meistens so ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, da waren es vielleicht so knapp 140, bin mir nicht sicher.
Krass.
Weil du ja noch mehr Masse hast. Du hast ja dann 630 Kilo über eine halbe Tonne, die dann eben da mit 130, 40, teilweise fast 160 auf der schnellsten Bahn in Kanada, in Whistler, ist der Geschwindigkeitsrekord 158 oder 159 vom Francesco.
Alter.
Und das ist dann schon...
Da muss man
schnell,
aber schon ein Gefühl für haben.
Also weil es halt so eine gefühlt 1 Meter breite Eisrinne ist, ja, wo du gar nicht viel Spielraum hast. Und da muss halt genau passen, wo du lenkst. Weil sonst geht es halt links, rechts, ja.
Man hat das, glaube ich, jetzt auch bei den Winterspielen gesehen, dass es da, glaube ich, Bob-Piloten gab und ganze Bobs, die dann, ich glaube, nicht überschlagen haben, aber zumindest, mhm, wo die Piloten dann die Kontrolle über den Bob verloren haben, rausgefallen sind, die Anschieber und so. Du hast mir mal, oder uns beiden sogar, ich weiß nicht, wie lange das her ist, so 1,5, 2 Jahre, da waren wir gemeinsam hier mal in der MBS-Arena und da hast du uns auch von einer Verletzung erzählt. Du hast dir auch mal richtig wehgetan. Was war das genau?
Ja, da habe ich wahrscheinlich von meinem ersten Sturz erzählt, ja, wo ich auch eine schöne Verbrennung an der Schulter davon getragen habe.
Die sieht halt, man bis heute, ne?
Ja, ja, weil das halt ist so, ja, so eine Narbe, so 5 cm
Golfball, rund, groß.
Weil dann, wenn man halt über das Eis, das ist nicht ganz glatt und wenn man da mit 130 rüber schrammt und dann im Zweifel noch der Schlitten mit seinen 200 Kilo einen da drauf drückt, da wird es halt irgendwann heiß und das war halt relativ am Anfang, nachdem ich angefangen hatte mit dem Sport und da hatte ich noch nicht die richtige Schutzkleidung und mir hat das auch niemand so richtig gesagt. Mittlerweile ist verpflichtet im Wettkampf, dass man das, also vom Weltverband auch, dass man was trägt, so eine Schutzkleidung. Damals war das alles noch ein bisschen ruhiger und da ärgere ich mich ein bisschen drum, dass das da irgendwie mir niemand so gesagt hat, hier besorgt dir mal sowas, du bist relativ groß, du kannst dich vielleicht nicht so gut im Schlitten drin verstecken beim Sturz. Und hängst dann da irgendwie draußen. Und ja, jetzt ist es wie es ist, habe ich da sowas, wird mich immer dran erinnern. Und vielleicht mache ich jetzt irgendwas da in Kombination, die Olympischen Ringe als Tattoo oder irgendwas, keine Ahnung. Dann hat man da das gleich richtig eingebaut.
Auf das bin ich gespannt, das kann ich mir gut vorstellen. So, jetzt bist du, das möchte ich unterm Strich nochmal erwähnen, mit 2 Goldmedaillen wieder nach Potsdam gekommen. Wir hatten vor wenigen Tagen ein Interview bei dem Radiosender, bei dem ich arbeite. Da war ich natürlich ein bisschen seriöser. Jetzt frage ich, wie der Jan, der ich bin, mit was für dicken Eiern bist du eigentlich wieder zurück nach Potsdam gekommen? Du musst ja mit einem massiven Ego wieder hergekommen sein, oder nicht? Also ich kann mir das nicht vorstellen, aber das ist ja crazy.
Ja, ich glaube, das geht noch, weil man hat, wie gesagt, noch gar nicht so ganz begriffen. Es war dann eher vor Ort, wo man dann schon einen Unterschied gespürt hat, weil eben auch die ganzen Leute im Olympischen Dorf einen ansprechen, sitzen nach der ersten Medaille und so. Ne? Dann vorm Viererrennen, weil das ist natürlich das, was alle Athleten da in dem Dorf irgendwie haben wollen. Ich weiß nicht, wie viele da waren, 1000 vielleicht?
Mhm.
Oder ein bisschen weniger, glaube ich, aber trotzdem. Und dann hat man natürlich dann schon so eine gewisse Sonderstellung ab dem Moment. Und das fühlt sich halt ganz also wahnsinnig an. Auch, sag mal, beim Training dann. Ne, wir hatten ja dann 2er-Wettkampf und dann ging es gleich los, 4er-Training, 3 Tage hintereinander und dann der Wettkampf ohne Pause. Dann ist man im Training natürlich auch offen. Ist man ganz anders unterwegs und kommen alle an und sagen, hey, Glückwunsch noch, wir haben uns noch nicht gesehen. Und das ist natürlich wahnsinnig gut. Vor allen Dingen, weil es uns die allermeisten, also grundsätzlich sind wir Deutschen ja teilweise semi-beliebt, weil wir halt einfach so viel gewinnen und fast immer gewinnen. Manchmal auch 1 bis 3 machen von den Plätzen und dann beim Bobsport. Und dann finden die, also die anderen Nationen sind dann teilweise natürlich schon frustriert, ist ja auch verständlich. Aber das ist halt von uns, bei uns das System, was einfach funktioniert. Und deswegen ist man da manchmal so ein bisschen zurückhaltend. Aber das war in dem Fall wirklich so, dass es, glaube ich, uns einfach sehr, sehr viele trotzdem gegönnt haben, weil die eben, weil es dann erstens vielleicht doch ein Unterschied ist, ob Hansi gewinnt oder Franz, der eben in den letzten Jahren alles gewonnen hat. Und weil die dann eben teilweise auch unsere Geschichte kennen. Und auch meine und natürlich auch seine mit immer 2. und jetzt endlich geschafft. Das war so eine Erlösung. Ja. Ich glaube, bei uns beiden natürlich. Bei jedem ein bisschen anders von uns, aber trotzdem. Und das hat es so besonders gemacht. Und das dann im 4er zu wiederholen, war natürlich da, ja, nochmal. Auch dann mit den anderen beiden im großen Team. Ja, unglaublich.
Fällt da auch irgendwo so eine Last ab, wenn es dann vorbei ist?
Ja, auf jeden Fall. Also das war das auch bei der Siegerehrung dann im 2er, diese Erlösung, dass man endlich das geschafft hat, wofür man so viele Jahre gearbeitet hat und wo man immer verzweifelt ist, allein an der Qualifikation. Und es war halt dann in London 2012, hätte ich es schaffen können in der Leichtathletik, war dann aber direkt davor verletzt und war dann ganz knapp und ich habe es nicht geschafft. Und ich wusste aber, eigentlich reicht meine Leistung und ich kann das schaffen. Und dann versuchst du es wieder in Rio und dann klappt es wieder nicht. Und dann hast du einen Trainer gewechselt und alles irgendwie gemacht für den Sport und es funktioniert aber gar nicht. Und dann fragst du dich, ey, das kann doch nicht sein, warum? Ne? Ich war so nah dran und ich habe es nicht geschafft. Und jetzt laufe ich so diesem Traum hinterher. Und dass das jetzt endlich, ich meine, das ist halt dann eine andere Sportart, aber das ist in dem Moment egal, weil ja, Winterspiele finde ich auch zunehmend attraktiv im Vergleich zum Sommersport und hat, glaube ich, auch zunehmend mehr Beachtung, weil die Leute ja auch dann einfach mehr Fernsehen gucken. Und deswegen dachte ich dann, ist ja auch egal wann und wo, weil ich wollte halt immer im Sommer, ich dachte immer, ich will im Sommer zur Olympia, ne, Leichtathletik, meine Leidenschaft, was ich immer gemacht habe. Aber jetzt habe ich halt erkannt, dass der Bobsport für mich auch so unfassbar komplex und faszinierend ist und ich mich da halt total gut identifizieren kann damit und da irgendwie auch meine wahren Stärken liegen und ich mich fast ärgere, dass ich es erst so spät irgendwie erkannt habe. Und deswegen einfach ein Riesentraum, ein Lebenstraum, der in Erfüllung gegangen ist. Natürlich schon mit der Teilnahme und jetzt mit diesem Erfolg, dann erst recht, wie gesagt, das muss ich erst in den nächsten Wochen noch richtig verstehen und sacken lassen.
Ja, umso schöner der Erfolg. Die Story macht natürlich auch viel davon aus, finde ich. Und viel von dem, was da jetzt in den letzten Jahren passiert ist und eben in diesem Erfolg gemündet ist, es hat genau hier auf dieser Tatanbahn, glaube ich, stattgefunden. Ich habe sie gerade schon erwähnt. Die Bob-Anschiebestrecke am Luftschiffhafen. Also wenn ihr hier mal am Wasser langlauft übrigens, dann seht ihr das Ding auch. Sieht ein bisschen aus wie so eine Rodelstrecke oder so eine Halfpipe, so eine etwas längere. Wie viele Stunden in den letzten Jahren hast du hier eigentlich verbracht? Und wie viel Schweiß hast du hier vergossen?
Oh, so, ja, viele Stunden. Ein- bis zweimal die Woche hier für 2-3 Stunden. Also 6 pro Woche. Ach, keine Ahnung, ich fand das jetzt ein bisschen mühsam, aber auch viel Schweiß, weil es natürlich dann oft im Sommer passiert. Mhm. Und das sind aber auch die Einheiten, die ich am meisten mag, wo es hier richtig heiß ist und wo man hier, weil dann, wenn es warm ist, ist auch die Strecke ein bisschen schneller. Also, weil dann, ich weiß nicht, ob es an den Rollen liegt, das ist ja auf einer Schiene, dann mit Rollen. Ähnliche, also dann die gleichen Höhen von den Anschubbügeln wie im richtigen Schlitten draußen, dann auf dem Eis meine ich. Und da üben wir das dann halt immer. Und wenn es warm ist, dann weiß nicht, dann ist das besser geschmiert, dann läuft das ja irgendwie besser.
Es ist so ein bisschen wie so eine Achterbahn, ne?
Ja, aber dieser Standort, das war halt auch ein Punkt für mich, warum ich hierher gewechselt bin. Mhm. Das war ja vor, das war genau vor 4 Jahren, nach den letzten Olympischen Spielen, wo ich es eben nicht hingeschafft habe. Und wo es auch wieder ein bisschen frustrierend war, weil ich eigentlich schon die Leistung, ich denke, weiß nicht, vielleicht hätte ich damals beim Hansi schon den Unterschied gemacht, obwohl ich dann individuell nicht diese Leistungsfähigkeit hatte wie jetzt, weil ich bin halt danach erst zum Kevin gewechselt in die Trainingsgruppe, habe ihn kennengelernt in der Saison und hatte dann auch keinen Trainer mehr, weil das mit dem vorherigen nicht mehr funktioniert hat. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er sich das vorstellen könnte, und er hat gesagt, ja, auf jeden Fall, er glaubt, ich könnte der Beste werden, und er sieht da ganz viel Potenzial, und das hört man natürlich immer gerne, ne, als Athlet, obwohl da bin ich dann irgendwann auch vorsichtiger geworden, weil das haben einen schon ein paar versprochen, dass sie einen wieder zurückbringen und zu der alten Leistung und dass man besser wird als vorher, als jemals und so weiter und so fort, ne? Und wenn das dann irgendwie ein paar Mal eben nicht so eintritt, dann wird man ja irgendwann vorsichtig und will nicht enttäuscht werden. Und deswegen war ich schon, mal schauen, hört sich erstmal gut an. Aber es hat halt alles so geklappt, wie er es gesagt hat. Und jetzt auch mit den 2 Goldenen. Es war das, was wir vor 2 Jahren ungefähr geplant haben mit Hansi zusammen, der dann auch in die Trainingsgruppe gewechselt ist und Pläne von Kevin bekommen hat und wir mehr zusammen trainiert haben. Und da hat er wieder bewiesen, dass er ein unheimliches Gespür hat dafür. Und ich sag mal, mehrheitlich durch ihn wurde ja auch die Strecke damals gebaut, vor ungefähr 8 Jahren. Um Pyeongchang rum, um die Spiele oder in dem Sommer danach, wo er dann leider aufgehört hat und das nicht mehr so richtig selber als Athlet nutzen konnte, aber eben seitdem als Trainer nutzt. Und wir halt einfach eine richtig gute Trainingsgruppe hier haben und mit Kevin eben den Trainer mit der Erfahrung und der mich jetzt am Ende wirklich eben auch dahin gebracht hat. Natürlich habe ich auch schon viel mitgebracht und auch vorher viel gelernt bei in den vorherigen Stationen, wo ich war, trainingsmäßig. Aber Kevin hat mich dann eben hier auch auf der Anschubstrecke, weil es eben ein Unterschied. Ich habe dann jede Woche hier trainiert und konnte mich kontinuierlich verbessern und an der Technik arbeiten. Die 3 Jahre vorher, wo ich schon Bob gemacht habe, war ich halt immer mal hier, mal da, mal dort anschieben, alle 2-3 Wochen, meistens bei einem anderen Trainer. Und dann hat jeder einem was anderes erzählt und man ist nicht so richtig vorangekommen. Und hier haben wir dann wirklich konzentriert an der ganzen Sache gearbeitet. Mit den super Bedingungen, ja, alles nebenan, Kraftraum, Leichtathletikhalle, Stadion, alles. Und da das war auf jeden Fall eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Erfolg jetzt.
Die Crackheads wissen wahrscheinlich schon längst, wen du mit Kevin meinst. Und diejenigen, die ihn noch nicht kennen, wissen spätestens, wenn ich jetzt sage, Kevin Kuske ist gemeint. Das ist so der mit erfolgreichste Winterbob oder Wintersportler, Bobsportler in Deutschland. Ich glaube, jetzt bei den Winterspielen gab es jemanden, der ihn medaillentechnisch überholt hat. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, genau, das war jetzt Thorsten bei uns im Team durch den Viererfolg.
Genau, stimmt, der sagt, stimmt.
Hat er jetzt 5 goldene, Kevin hat 4 goldene, 2 Silber. Aber hat dafür jetzt als Trainer eben auch schon 5 goldene. Und denke mal, braucht er sich nicht ärgern.
Dem kann man eine Statue hier in Potsdam bauen, wa?
Nee.
Wobei man ja schon die Bobstrecke, das habe ich zum Beispiel auch erst vor kurzem gelernt, das hat er mir selber verraten, dass die Bobstrecke auch hauptsächlich durch ihn hier gebaut wurde. Was macht denn Kevin eigentlich? Du hast es gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, aber du darfst, da freut er sich bestimmt auch noch mehr los. Was macht denn Kevin für den Bobsport eigentlich? Weil ich hätte jetzt, hättest du mich, ohne da irgendjemand direkt angreifen zu wollen, gesagt, Bobsport ist schon fast mehr so eine Randsportart. Aber durch Kevin, der eben durch seinen Namen, durch seine Erfolge und dann auch durch Athleten wie dich Aufmerksamkeit sieht, schafft es schon, den Sport so ein bisschen mehr in den Mittelpunkt zu schieben, oder?
Ja, ist natürlich eine Randsportart. Nur jetzt im Winter, wenn Olympia ist und wir natürlich die ganzen Medaillen holen, ne, im Eiskanal irgendwie was, 17 von 24 oder so, dann sind natürlich alle da und ey, und dann sind sie froh, dass sie uns haben. Aber in der normalen Saison mit Weltcup und so ist dann teilweise sehr stiefmütterlich behandelt im Vergleich zu den anderen größeren Wintersportarten wie Skispringen und Biathlon, was dann teilweise stundenlang kommt. Und bei uns kommen dann 10 Minuten Zusammenfassung. Ach ja, und hier, die haben wieder gewonnen. Und gut, das ist halt ein bisschen schade. Und da wünschen wir uns dann jedes Mal, dass sich das irgendwann mal ändert. Aber ja, vielleicht ja jetzt. Aber klar, vor allen Dingen hier am Standort in Potsdam, wo ja niemand wirklich an Wintersport denkt, normalerweise ist das für viele Leute überraschend, dass wir hier so einen großen Standort haben und Stützpunkt. Aber das ist eben, ja, wirklich vor allen Dingen, ich meine, das ist ja auch schon traditionsreich, gab es schon natürlich schon früher viele Bobathleten. Aber ich glaube, durch Kevin mit seinen Erfolgen bei Olympia ist es nochmal deutlich gestiegen. Und er zieht dann natürlich auch andere Athleten an, die hierher kommen, ja, wie mein Trainingskollege Jörn Wenzel, der jetzt seit 2 Jahren hier trainiert aus Altenberg. Ich natürlich und auch viele andere. Und ja, dadurch so entwickelt sich das halt.
Du hast gerade von Tradition gesprochen, die haben wir natürlich im Podcast auch. Wir reden von unserer Potsdamer Plörre. Ja, unser Getränk, wir lassen uns da immer von euch überraschen. Und du hast uns heute auch ein Getränk mitgebracht. Und wir wissen ja tatsächlich jetzt, stand jetzt noch gar nichts. Was lieferst du uns? Ela hat nämlich schon Durst, glaube ich.
Ja. Auf jeden Fall. Mal wieder die Stimme ölen.
Ja, da habe ich tatsächlich auch das Richtige dabei. In manchen, also in anderen
Ländern. Darf ich kurz verraten? Georg hat mich 2 Tage vorher gefragt, Jan, Alkohol okay oder nicht okay?
Ja, immer okay.
Ja, hat er auch gehört, weil ich wollte da ein bisschen Rücksicht nehmen, aber das passt dann wirklich gut, weil in manchen Ländern wird das auch eher als Medizin gesehen.
Oh Gott.
Ja, das ist super.
Okay, ich bin gespannt. Was hast du mitgebracht?
Ich hole das mal.
Ja, let's go.
Und zwar, wir sind ja, also ein Land im Bobsport, was sonst eher selten sportlich groß in Erscheinung tritt.
Er hat so ein Handtuch versteckt.
Ich wollte nur nicht, dass es kaputt geht. Lettland.
Oh. Ja.
Da sind wir auch fast jedes Jahr zum Weltcup in Sigulda.
Aha.
Und die Letten sind echt ein cooles Völkchen und auch ein bisschen verrückt. Auch ein bisschen verrückt und können auch trinken. Haben aber eine sehr gute Sache. Also deswegen ist jetzt nicht mein Lieblingsgetränk. Aber ich denke halt, das kennen viele nicht. Aber es ist echt gut.
Eine kleine Überraschung.
Und das gibt's da, also ja.
Lüfte das Handtuch.
Wie gesagt, bei den Letten ist es sehr beliebt. Ein paar Gläschen.
Mit Schottgläsern.
Ich wollte gerade sagen, das sieht schon vielversprechend aus.
Und das ist nämlich der sogenannte Riga Balsam. Ja. Das ist so eine Art.
Das ist total das, was ich jetzt brauche. Ja. Riga Balsam.
Also die schwören drauf. Das ist jetzt auch, die ist schon offen, aber das ist die einzige, die ich jetzt noch da hatte, die Flasche.
Riga Black Balsam.
Das ist jetzt
Black Currant.
Wow. Das und ist, kalt.
Wenn du da bist, dann ja, weiß nicht, im Restaurant oder so gibt es das oft dann als Aperitif oder danach.
Na,
wie gesagt, auch sonst, die trinken das einfach so auch als Medizin. Im Saft, wie auch immer. Heiß gemacht, kalt. Und ich dachte, also den meisten schmeckt das auch wirklich sehr gut.
Oh, habt ihr das gehört?
Oh, es riecht aber wirklich gut. Riecht aber auch ein bisschen nach Medizin.
Nach was riecht das?
Bisschen wie, wie heißt denn dieser Hustensaft?
Ja, das ist deswegen.
Prospan.
Deswegen, das ist so eine Mischung. Und kann man
vielleicht seid ihr zu Hause ja auch so ein bisschen angeschlagen. Also Georg nach den Spielen und Ele durch alltägliches Leben. Sie war am Wochenende im Sparta. So, jetzt habe ich es gesagt. Ich habe es gesagt. Wer war noch im Sparta, wer ist auch krank? Ele ist schuld.
Was ist das?
Das darfst du gar nicht kennen.
Ach so.
Das ist ein Club.
Okay. Ja doch, jetzt ja wieder. Jetzt geht's los. Ich brauche jetzt Tipps, wo kann man hingehen?
Ja. Bist du so eine Partysau?
Naja, nicht mehr so, aber weil man ist ja auch ein professioneller Sportler. Aber
früher mal.
Aber ja, natürlich macht man. Und vor allen Dingen jetzt, nach Olympischen Jahr, da kann man schon mal feiern gehen. Deswegen, und ich werde jetzt auch mal wieder, weiß nicht, letztes Jahr nicht einmal auf dem Weinfest oder irgendwas hier in Potsdam. Ne? Oh, weil natürlich hat man sich das dann immer nicht gegönnt. Das wird jetzt dieses Jahr alles wieder gemacht.
So, sehr gut, Georg.
April,
also, ich glaube. Na, erstmal Prost. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für diesen lettischen. Oh, das riecht so ein bisschen beerig aber auch.
Ja, das ist dieses.
Ach, das ist ja
gibt's verschiedene Sorten, aber das ist irgendwie, finde ich, die allerbeste.
Schottet man den oder genießt man den?
Kann man auch halbieren, aber kannst du auch schotten. Also ja.
Okay. Na dann, Prost.
Prost.
Okay, auch gar nicht gleich geschottet. Wir haben was.
Nee, ist toll.
Also hat ja, glaube ich, 30%.
Oh.
aber das ist halt trotzdem. Also ich finde es echt. Das ist schon gut, oder?
Aber der, ja, ich finde ihn jetzt, also ich erzähle ja immer wieder von Fernet Branca. Fernet Branca ist, musst du dir vorstellen, wie Jägermeister ohne Zucker.
Okay.
Und den finde ich wirklich gar nicht gut. Ich dachte, ich hatte kurz Angst, dass es so ein bisschen kräuterig ist. Ja. Ist aber, ja, ich finde ihn gut.
Ja, oder?
Der ist total lecker. Und ich habe auch das Gefühl, das tötet alles ab.
Ja.
Ihr ist gesund jetzt.
Perfekt, oder? okay. Ja, ich glaube, also so als Geschenk oder so für Leute.
Sieht gut aus, ja.
Das kennt halt wirklich niemand so richtig. Außer, weiß nicht, Letten und Bobsportler.
Ist das so ein Ding unter Bobsportlern?
Nicht so richtig, aber wir mögen das alle im Team. Und wenn man da ist, dann nimmt man sich immer ein paar Flaschen mit.
Ich wollte gerade sagen, wo kriegt man den her? Kann man den bestellen?
Also ich denke mal, kann man bestimmt bestellen. Ich nehme den halt immer mit aus von da, wenn ich da bin, zum Rennen. Aber ich denke mal, den kann man auch hier irgendwie bestellen.
Also ich finde ihn ganz toll.
Ja, das genau freut mich meins. Sehr. Das ist wirklich auch die Reaktion von den meisten. Also dieses ist echt eine gute Sache.
Ich sage, die Flasche hat mir Angst gemacht. Da kann ich jetzt ehrlich sein. Aber ich fand den auch super. Jetzt, wo wir schon bei Alkohol sind, muss ich natürlich noch ein Thema ansprechen. Ich habe vorhin von dicken Eiern gesprochen. Was ein Übergang. OnlyFans.
Verstehe den Zusammenhang nicht.
Nein, also wir lachen natürlich ein bisschen drüber. Aber es ist ein ernstes Thema, auch wenn man, ich glaube, die Menschen, die OnlyFans hören, haben direkt so einen shady Gedanken, weil du, glaube ich, bei OnlyFans direkt an vor allem Frauen denkst, die sich da dann für Geld oft nackt zeigen. So, OnlyFans ist für dich in deinem Leben auch ein Thema. Nicht als Konsument, sondern als jemand, der es tatsächlich als schon fast Marketing-Ding nutzt. Erklär uns mal ein bisschen, wie kamst du auf den Gedanken OnlyFans und warum machst du das eigentlich? Und was machst du da? Das müssen wir vielleicht vorneweg mal klären. Siehst du dich komplett aus da?
Nee, das mache ich nicht.
Nee.
Und das ist ja die Sache. Man kann ja selber bestimmen, was man zeigt, was man nicht zeigt und wie man sich da präsentiert. Und deswegen, ich habe also ursprünglich, wie kam das? Ja, vor allen Dingen, also Lisa Buckwitz hier am Standort ist ja auch eine relativ bekannte Bobsportlerin. Mhm. Die hat vor über einem Jahr damit angefangen. Dann als Sponsor bei ihr am Bob und so weiter. Und keine Ahnung, seitdem war so ein bisschen der Gedanke und dann meine Teamkollegen haben immer ein bisschen gescherzt, ey, du musst das machen und so weiter, wenn wir so aussehen würden wie du, dann würden wir das auch machen und das ist unfair, weil du isst ja auch irgendwie gefühlt die ganze Zeit nur und aber trotzdem hast du da kein Fett und nix und da war dann halt immer so diese Überlegung, ja sicher könnte man vielleicht, aber ich weiß nicht, als Mann ist halt auch so ein bisschen anders als Frau, würde ich sagen, und bestimmt auch ein bisschen schwieriger zu vermarkten oder überhaupt da zu machen, ne? Und da erfolgreich zu sein. Aber jetzt diesen Winter dachte ich irgendwie, auch mit Olympia im Hintergrund und der Aufmerksamkeit, die dann eben zwangsläufig steigt, vor allen Dingen, wenn man dann erfolgreich ist, hoffentlich, so hat man gedacht, dann wäre das, wenn, dann jetzt sinnvoll mal zu probieren. Und dann dachte ich halt, okay, ich überlege mir da mal so ein Konzept und zeige da eben viele Sachen aus dem Sport und Regeneration, Trainingsinhalte. Ich habe ja mittlerweile auch so viel gelernt, auch von verschiedensten Trainern und verschiedenen Sportarten, dass ich mich, glaube ich, schon ganz gut auskenne auch und weiß irgendwie, was funktioniert und was vielleicht nicht funktioniert. Und so Sachen kann man da ja zum Beispiel auch weitergeben, wenn die Leute dran interessiert sind. Und dann natürlich gibt es auch mehr Haut zu sehen als irgendwie bei Instagram zum Beispiel. Aber ja, das hält sich halt alles in Grenzen.
Aber du machst es halt nicht, und ich finde, das ist gerade mal ganz wichtig, du machst es ja nicht, weil dir langweilig ist, sondern es geht, und das ist wieder die Kerbe, die ich nochmal schlagen möchte, es geht darum, weil du das Geld brauchst, um dir diesen Sport überhaupt finanzieren zu können.
Und natürlich sind wir eben so eine Sportart, wo man nicht super viel Geld verdient. Und, auch wenn man jetzt die Allerbesten von der ganzen Welt ist, ne? Und deswegen dachte ich halt, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, dann eben, ne, sich was für später aufzubauen, nebenher zu machen. Und ja, ein Punkt ist noch, dass man auch eben persönlicher mit den Leuten ins Gespräch kommen kann. Also wenn die gerne mit mir irgendwie, die mich dies und das fragen wollen und mit mir ins Gespräch kommen wollen, weil bei Instagram gibt's halt, wird's ja auch gehen zum Beispiel, aber das sind halt so viele Anfragen, dass du einfach nicht die Zeit, da so im Detail immer zu antworten und sich mit den Leuten auszutauschen. Und da ist es eben so, dann bezahlen die Leute dafür und dann weißt du, okay, die sind wirklich interessiert. Und dann ist das eben auch eine Art Job und was man dann gerne macht und wo man sich dann mit denen austauscht. Ja.
Wenn ich jetzt mal so direkt fragen darf, du kannst die Frage natürlich auch ablehnen, aber lohnt sich das am Ende des Tages? Also merkst du daran wirklich die Zeit, die ich da reinstecke, und auch am Ende des Tages, Berichterstattung ist bestimmt auch ein Thema. Also ich habe zum Beispiel gesehen, Bildartikel gibt es bestimmt 5, 6, 7 Stück, dass du Onlyfans machst. Einfach nur deswegen, gar nicht wegen deines Sports, was ich schon mal krass finde. Aber auch finanziell. Also hast du das Gefühl, das war die richtige Entscheidung?
Ja, das war eben die Frage jetzt bis Olympia, sich zu überlegen, auch ob man danach weitermacht, lohnt sich das, lohnt sich das nicht. Ich meine, im Moment ist halt so, also ist jetzt schon gut die Aufmerksamkeit gestiegen zu Olympia. Allerdings hatte ich dann auch nicht mehr die Zeit und die Nerven, das alles so, also da so viel zu machen, weil ich halt so auf den Wettkampf fokussiert war und ich natürlich in erster Linie da erfolgreich sein wollte und so schon ein Gefühl hat, also im Gefühl viel nebenher gemacht habe. Aber ja, das ist halt eine Art Taschengeld. Sicherlich nicht schlecht, aber ich weiß nicht, wenn ich das jetzt ein bisschen intensiver noch betreibe, vielleicht wird das dann noch besser. Und die Sache ist ja, ich mache das eben wirklich selber. Es gibt ja auch viele, die die dann andere Leute für sich schreiben lassen und oder die Inhalte posten lassen und so weiter und so fort. Ich mache das halt alles wirklich selber und dadurch, ja, konnte ich eben auch die letzten 2 Wochen zum Beispiel nicht so viel machen. Weil letzte Woche war ich dann auch krank und hatte erstmal so viel nachzuholen und zu organisieren auch die Termine jetzt die nächsten Wochen. Da habe ich halt auch nicht viel geschafft. Und deswegen, ja, werde ich mal sehen, wie es so weiterläuft.
Ist das eigentlich, weil wir haben jetzt viel ja auch über Randsportarten und auch teilweise, was man tun muss, um halt dann sich auch einfach im Leben finanzieren zu können, was wir ja alle müssen. Ist das auch frustrierend teilweise, wenn man so denkt, man leistet da sportlich einfach so viel und das ist immer noch was, selbst wenn man bei Olympia ist, was dann doch irgendwie eher eine Randerscheinung ist? Oder kann man darüber als gerade auch Athlet hinwegsehen, wenn man sich so denkt, okay, ich habe trotzdem einfach diese sportliche Leistung erbracht?
Natürlich bin ich grundsätzlich einfach stolz, das geschafft zu haben, jetzt egal in welcher Sportart. Und es gibt natürlich auch viele Sportarten, die sind ja noch viel schlechter dran als wir. Die haben wirklich nur zu der Olympia mal ein bisschen Aufmerksamkeit und sonst während der normalen Saison nie. Also wir sind ja wenigstens auch noch im Fernsehen und so. Das ist schon nicht schlecht. Aber man denkt dann natürlich trotzdem immer, man ist, wie gesagt, man ist der Beste der Welt. Und wenn man das in einem anderen Bereich ist, auch jetzt im normalen Job irgendwo, wenn man da in irgendwas der Beste in der Welt ist, dann ist das ja ein ganz anderes Thema. Dann ist man irgendwo Vorstand beim Konzern und verdient seine Millionen und hat da ausgesorgt. Ne? Also das ist dann, vergleichen mit anderen ist immer ein bisschen schwierig. Und natürlich gibt es immer welche, die irgendwo mehr verdienen und mehr Anerkennung bekommen vielleicht und dies und das. Aber ja, an sich ist es eben ein bisschen schade, weil der Sport eigentlich schon viel bietet und sehr, sehr, denke ich, auch unterhaltsam ist. Aber das teilweise einfach komplett unter den Möglichkeiten präsentiert und vermarktet wird. Und das ärgert einen dann halt, weil man denkt, da ist so viel Potenzial eigentlich. Aber irgendwie im Fernsehen, Kommentator XY hat eigentlich gar keine Ahnung davon und erzählt irgendwelchen Blödsinn. Und darauf sprechen einen sogar die Leute an, die sich nicht so gut auskennen mit dem Sport wie man selber. So, und das ist dann, sowas ist dann immer schade. Und dann denke ich mir, ne, zum Beispiel bei Eurosport mit Kevin,
Jetzt
Olympia, ne, als Experte. Das war natürlich eh speziell, weil er hat uns dann direkt im Ziel empfangen und so. Und das eine Mal konnte er wirklich auch selber nicht, weil ihm die Tränen kamen.
Aber den Clip habe ich gesehen, da musste ich fast.
Und ihm die Stimme weggebrochen ist.
Ja, oh Gott.
Und das habe ich bei ihm auch noch nicht gesehen. Und dann dachte ich so, oh krass.
Der hat euch alle abgeküsst, ne? Das habe ich auch gesehen.
Das war dann auch. Und natürlich hat er dann auch gute Insider-Informationen und oder eben auch überhaupt das Wissen um die Sportart und wie ist das und wie ist das. Und ich weiß nicht, ich hoffe irgendwo, also bei anderen Sendern merken die dann auch, dass es sich lohnt, so Leute mit hinzunehmen, die da wirklich Ahnung haben und die dann da auch nebenher gute Sachen erzählen. Auf jeden Fall, was wollt ihr sagen? Ja, ich finde, das ist weit unter den Möglichkeiten vermarktet und das ärgert einen dann halt, wenn man dann als Sportler ja auch dann dahinter irgendwo sitzt und sich denkt, ja, okay, kommt irgendwie nicht so viel dabei rum.
Jetzt haben wir eine halbe Stunde über dich als Sportler, über deine Goldmedaillen gesprochen, über Onlyfans, über Alkohol. Lass uns doch mal über den privaten Georg sprechen. Was macht denn der private Georg, wenn er jetzt hier gleich nach dem Podcast fertig ist und in die Stadt geht und sich mit Kumpels trifft? Also Sparta ist es nicht anscheinend, aber gibt es was anderes?
Du hast das auch eine Ausnahme.
Ich jetzt, ich weiß.
Es war eine Ausnahme.
Ich muss gleich mal googeln.
Ein wilder Abend und eine absolute Ausnahme.
Aber das ist auch geil. Sowas geht in Potsdam und sowas kann man sich auch mal erlauben. Du hast im Radiointerview hast du mir gesagt, Redo XXL ist ein Ding.
Ja, da waren wir halt einmal jetzt vor Olympia irgendwann so ein bisschen als Abschlussessen mit den Kumpels aus der Trainingsgruppe.
Aber also, gibt's so ein Lokal oder irgendwas, was du gerne auch so in deiner Freizeit machst? Du wirst ja nicht nur hier auf der Strecke stehen.
Nee, wenn ich hier nicht trainiere, dann arbeite ich natürlich. Ich sitze vorm Laptop. Nee. Aber da bleibt dann teilweise wirklich nicht viel Zeit dazwischen neben Sport und Beruf, weil ich bin dann auch in der Unternehmensberatung in Teilzeit nebenbei tätig. Und aber natürlich findet man auch mal Zeit und ja, das sind verschiedene Anlaufstellen. Manchmal fahren wir auch nach Berlin, essen da irgendwas. Mhm. Hier ist es unterschiedlich, griechisch, italienisch.
Was sind deine Lieblingsküche eigentlich? Wenn ich mal,
habe ich nicht so das eine.
Okay.
Also je nach Stimmung, je nachdem, aber ich denke mal so, also italienisch, asiatisch, was von beiden ist immer, es geht immer. Könnte ich auch jeden Tag essen.
Ele?
Was meine Lieblingsküche ist, auf jeden Fall auch asiatisch und italienisch.
Crazy. Ich bin wirklich exklusiv in meiner Meinung. Ich bin ja großer Griechisch-Fan.
Ja, aber nur in Telto, ne?
Hey, der ist super! Ey, wenn ihr den Griechen in Telto kennt, Thomas, liebe Grüße. Wirklich, der ist super gut, da bin ich aber auch schon lange gewesen. Der kennt mich schon, seit ich so bin.
Ach so, dann muss man sagen, dann fahren wir das nächste Mal hin.
Ja, wirklich, 100%.
Ein paar Tipps jetzt.
Was ist dein Lieblingsitaliener oder Lieblingsasiate in Potsdam?
Lieferando. Also hätte ich jetzt gesagt.
Ich überlege gerade. Sind wir gerne hier bei dem, hier vorne gleich auf der Zeppelinstraße, in diesen, weißt du, bei den roten Backsteinhäusern, Trattoria.
Ja. Ist das, glaub ich, unter dem iFitness.
Da, wo die Strandbar ist. Dahinter.
Ja, genau. Ja. Ich glaube da.
Unter dem iFitness,
ja. Das finden wir gut.
Stimmt.
Und asiatisch, ja, da gibt es ja echt viel auf der Brandenburger oder Luisenplatz, ne, Tikeng oder... ein paar sind ja auch jetzt neue. Ich glaube, eins gibt's nicht mehr. So, da ist gefühlt, egal was man nimmt, ist echt gut.
Stimmt.
Sehe ich auch so. Dann lass uns doch mal so ganz langsam zum Abschluss kommen. Ich möchte übrigens an der Stelle wieder die Chance nutzen. Guck bitte auf Social Media vorbei. Wir haben es gleich erst noch vor uns. Wir werden hier nämlich einmal gleich von Georg einmal die Bob-Anschiebestrecke runtergeballert. Wir müssen uns gut festhalten, weil sonst haben wir am Ende auch so eine Brandmarke.
Wir sind einfach so unfair, weil Georg ist angeschlagen.
Ey, ich kann euch auch anschieben, so ist
kein Problem.
Ich würde auch sagen, ich finde eigentlich würde ich dich dafür eher sehen.
Aber warum denn eigentlich immer ich?
Ja, stimmt. Du hast auch schon die scharfe Lakritze.
Ich hab alles in letzter Zeit mitgemacht.
Vielleicht muss ich das machen, aber ich werde auch angeschlagen.
Gib doch mal den einen, der probiert die ganzen Sachen aus. So wie früher bei Raab in Gefahr oder so.
Ja,
du könntest der Nachfolger sein.
Du bist einfach Willi Wills Wissen von Potsdam.
Ja, gut, also egal, wer uns gleich anschiebt, einer schiebt uns oder Ele an. So. Genau. Also irgendwas wird auf jeden Fall passieren auf Social Media, also folgt da gerne schon mal rein. Auch Georg hat natürlich einen gut geführten Social Media Account, finde ich übrigens. Du bist einer, der das war zumindest mein Gefühl, oft antwortet und vor allem alle Emotionen, die du hast, darauf packt, oder? Also Social Media ist schon auch ein Tool, ne?
Ja, sicher, das muss man ja auch heutzutage. Aber also ich würde auch nicht sagen, dass ich da so super gut und immer hinterher bin.
Du gibst
man denkt
Bestes.
Sich dann immer, ich wollte eigentlich jetzt noch das posten und das und das. Und dann komme ich nicht dazu, auch die Videos zu schneiden. Und ich muss jetzt eigentlich mal die ganzen Bilder raussuchen von den verschiedenen Fotografen, was in Cortina alles passiert ist. Habe ich auch noch nicht geschafft. Endlich mal einen Post machen bei Insta, bei LinkedIn, überall.
Ja.
Und ich habe es einfach noch nicht geschafft. Ne? Das ist echt...
Also folgt Georg rein, das ist der mit dem blauen Haken und dann, wenn er die Dinger postet, schreibt er erster in Klammern komme vom Ad-Podcast.
Genau. Bin ich gespannt, wie viele da kommen.
Ich auch.
Ich habe übrigens noch eine tolle Anschiebeidee. Ich setze mich einfach mit hier noch so einem Rieger-Getränk
Rein. Ach, und ich lasse mich anschieben. Ich schieb Georg an.
Ihr müsst schon beide.
Nein, ihr schiebt mich an.
Ach so, beide?
Zu zweit.
Und klar. Ich trinke nebenbei. Und trinke mich gesund.
Das ist dann so wirklich Lettland-Style. Einfach.
Das ist beim Sport Langstrom-Style.
Ja, ja.
Wie die mir gefällt oder wie ihr bummst?
Ja. Wie sie mir.
Ja, genau. Ja, den meine ich. Okay, last but not least haben wir eine zweite Rubrik übrigens im Podcast, von der wir dir noch nicht gar nicht erzählt haben. Deswegen sind wir gespannt, wie spontan du jetzt bist. Wir haben nämlich auch eine Podcast-Playlist. Das heißt also, du darfst einen Song, ob das jetzt dein Lieblingssong für den Moment ist oder All-Time-Favorite, kannst du reinhauen. Den packen wir rein. Du kannst ja natürlich ein bisschen Zeit lassen, weil wir sind ja nicht live, wir können ja schneiden. Dann packen wir den auch noch in die Playlist. Und dann lassen wir uns anschieben. Oder Ede sich, oder wie, mal gucken. Fällt dir ein Song ein?
Ja, ich muss kurz überlegen.
Eine kurze Werbeunterbrechung.
Machen wir Werbung für irgendwas?
Sponsor.
Eine gute Idee eigentlich. Wir brauchen einen.
Katjes würde ich gerne mal anfragen.
Oh, Katjes ist eine Idee. Wollen wir mal eine Tasting-Folge in dem Factory-Store machen?
Ja.
Boah, ja. In der Fabrik.
Aber nur, wenn Katjes uns sponsert.
Katjes? Wir machen das. Wir kommen vorbei. Ich kriege das auch bei Ede ungesponsert.
Ja.
100%, wenn wir eine Fabrikführung kriegen?
Ja, das wäre schon toll.
Würdest du mitkommen, Georg?
Klar.
Ja, ne? Katjes Fabrik?
Ich habe immer gefragt, warum die Katjes Fabrik sich nicht aufbaut wie Charlie und die Schokoladenfabrik. Mein cool. Die so.
Mit so einer Storyline, meinst du?
Ja. So mit kleinen.
Ich glaube, bei denen läuft aber auch so. Ich glaube, die brauchen keinen Charlie.
Ja, du hast recht, wahrscheinlich. So, Werbeunterbrechung vorbei.
Wo ist die Fabrik?
In Babelsberg, Wetzlarer Straße. Wenn du auf der Nutestraße langfährst, siehst du sie sogar so ein bisschen. Und die haben so eine Factory Store und da kannst du rein und B-Ware kaufen. Die kostet wie viel? 50% weniger?
Ja, der Hammer.
Aber das würde ich erst.
Kind schon immer hin.
Das würde ich erst nach der aktiven Karriere machen.
Das ist ja mega. Dann brauche ich nicht hier ins Outlet fahren und da immer bei Stork oder so.
Nee, musst du mal machen.
Da packe ich auch immer.
Da
habe ich auch immer dann richtig viel Zeug dabei.
Ja, das ist aber. Outlets sind sowieso, sage ich ehrlich, diese. Also, da falle ich auch immer sehr, sehr gerne auf diese Tricks rein.
Toll.
Doch, du magst Outlets, ne?
Outlets. Nein, ich shoppe nicht so gerne, aber Outlets spare ich halt viel. Ja. Also wenn, dann Outlet.
Ja, doch, verstehe ich aber.
Okay, also haben wir auf jeden Fall ein Treffen jetzt vereinbart. Wir gehen alle drei in die Katjes Factory.
Und danach ins Ding da.
Sparta.
Nein,
das nächste Mal nehmt ihr mich mit.
Ich möchte nicht nochmal in Sparta. Ich wollte eigentlich zu einer 80s-Veranstaltung. Aber da
und dann bist du im Sparta gelandet?
Da war keiner ist zur 80er-Veranstaltung, also musste ich zur Techno.
Also ich wäre gekommen, großer Fan.
Von 80s?
Klar. Sehr gut, ja, hören wir auch beim Training, 80er, 90er ist richtig geil.
80er, 90er, 2000 und ich blühe auf und es war die beste Veranstaltung eigentlich am Wochenende.
Weißt du, wie die Frau diese ganze Rubrik an Musik nennt? 80er, 90er, 2000er? Trash.
Aber positiv. Wow.
Ja, na klar,
Trash.
Muss ich auch vor einem halben Jahr lernen. Das ist ein gutes Trash.
Ja.
Dann sind wir sehr gespannt, was für einen Song du uns servierst für die Playlist. Ob Trash oder Hardstyle oder Schlager, wer weiß das schon. Ich habe gehört, Sportler mögen ja Schlager. Das wirst du uns dann im Nachhinein verraten. Ihr könnt ja mal in die Playlist gucken, da steht es in jedem Fall drin. Ansonsten lassen wir uns jetzt anschieben. Einmal die Strecke runter, guckt auf Instagram vorbei. Georg, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns in deine Welt einmal geführt hast und vor allem auch so kurz nach dem Erfolg. Wir sind ja wirklich diesmal gefühlt schon fast Breaking News live on tape. Danke dir für deine Zeit.
Danke auch, hat mich
Dankeschön.
Sehr gefreut.
Sag, was ist dir wichtig, dass ich hier für immer bleiben kann? Protz und Platte, das ist da, wo dieser Scheiß begann. Lass die Spießer sich beschweren, Mann. Diese Stadt gehört von Anfang an zum Werdegang. Protz und Platte, das, was Potsdam hat, was Potsdam hatte. Protz und Platte, Protz und Platte. Wir sind Kinder aufgewachsen zwischen Protz und Platte.